das aus der Sicht des Personals spiegelt, ob das wieder auftaucht, ob ähnliche Anliegen auch von Seiten des Personals formuliert werden und was allenfalls zusätzlich eben Personalvertreterinnen und Personalvertreter betonen. Und ich bitte Marianne Meyer als Vertreterin des VPODs als erste jetzt die Stellungnahme des VPDs zum Bericht zu sagen. Also es ist ja nicht so sehr eine Stellungnahme des VPDs zum Bericht, sondern eben die Frage, was ist für euch aus Sicht des Personals ganz wichtig? Und ich bin da wieder am Doch da.
Ja, liebe Anwesende, wir sind felsenfest davon überzeugt, dass ein selbstbestimmtes Alter in Würde bedingt gute Arbeitsbedingungen, genug und qualifiziertes Personal, gemeinnützige Institutionen im Sinne des Service Public und eine ausreichende Finanzierung. Ich gehe ein auf die stationäre und ambulante Langzeitpflege, Heime, Spitex und die 24-Stunden-Betreuung immer aus der Sicht des Personals und stelle am Schluss unsere Forderungen aus Sicht der Gewerkschaft. Ich möchte klarstellen, dass der Druck auf das Personal nicht eine Folge des bösen Willens von Heimleitungen oder Spitex-Leitungen ist, sondern es sind die objektiven Tatsachen der jahrzehntelangen Abbaupolitik in den Kantonen, des restriktiven Pflegebegriffs im KVG und der Pflegefinanzierung mit ökonomischen Anreizen, wie eigentlich ist das besser, wenn es den Leuten schlecht geht, dann fließt mehr Geld. Und der Fakt, dass, wie Barbara Gissen gesagt hat, dass man Care-Arbeit nicht beliebig rationalisieren kann. Man kann nicht pflegen, Care-Arbeit ist einfach personenbezogene Dienstleistung, die man nicht immer schneller machen kann. Wir wissen, das Personal ist unterdotiert, die Stellenschlüssel dort, wo es sie gibt, in den Kantonen werden häufig unterschritten und das Skill and Grade Mix stimmt oft nicht. Der Pflegealltag für die Pflegenden ist sehr belastend und wird heute ist umso anspruchsvoller geworden, als die Patientinnen und Patienten früher aus den Spitälern in die Pflegeheime kommen, wegen der kurzen Aufenthalts. Dauer und vor allem dieser enorme Aufwand für die administrative Ermittlung und Erfassung, also Ermittlung des Pflegebedarfs und Erfassung der Pflegeleistungen. Das frisst unheimlich viel Zeit weg und geht weg an der Pflege, an der Betreuung. Das Personal steht unter permanentem Zeitdruck und wir haben schon gehört, der Faktor Zeit, gerade in der Langzeitpflege, gerade im Pflegen und Betreuen von alten Menschen ist extrem wichtig. Wenn man keine Zeit hat für Gespräche, wie sollen alte Menschen ihre Identität bewahren, wenn man nicht mehr mit ihnen redet? Es gibt kaum Zeit für den Erhalt der Selbstständigkeit. Man hisst die Leute ins Bett, statt dass man sie ihnen hilft, das selber zu tun. Eine Pflegefachperson im Nachtdienst für 50 Patientinnen und Patienten, das ist üblich und das ist meines Erachtens ein Skandal, weil ein Teil dieser 50 Menschen liegen im Sterben. Und wenn man eine Nacht verbringt mit seinen eigenen Eltern im Pflegeheim und die letzten Nächte, hört man die Leute rufen und es kommt niemand. Es ist nicht das hohe Arbeitsvolumen, das die Pflegenden demotiviert und krank macht, sondern es ist der Widerspruch zwischen der Berufsethik und der harten Alltagsrealität. Das Wissen, dass auch wenn man noch so viel rennt und alles Menschenmögliche tut, man wird den alten Menschen nicht wirklich gerecht. Und damit nach Hause zu gehen jeden Abend mit dem Gefühl, es war nicht gut genug, es war nicht würdig, es war nicht menschengerecht, das ist ein riesiger psychosozialer Stress für die Pflegenden. Das führt zu Demotivierung, zu einer hohen Fluktuation, zu Berufsabgängen. Und was dann schließlich eben auch zu unserem Personalnotstand führen wird, wenn wir das nicht ändern. Und es ist so, dass Krankheitsabsenzen, Burnouts in den Pflegeberufen deutlich höher sind als andernorts. Dazu kommt, dass die Arbeitsbedingungen nicht der hohen Verantwortung und den Anforderungen entsprechen. In den Pflegeheimen ist der Männeranteil noch tiefer, mit 16% noch tiefer als in den Spitälern mit 25%. Es sind Frauenberufe. Es ist immer noch so, dass den Frauen das Pflegen und die geschrieben werden, das können wir nicht so gut bezahlen, sie machen es ja ohnehin. Ich denke, das steckt immer noch darin, in der Tatsache, dass die Löhne in den Pflegeheimen tiefer sind, lässt sich nicht begründen, denn es ist weniger ärztliches Personal da, mit den früheren Entlassungen aus den Spitälern und so weiter sind die Anforderungen sehr hoch. Es ist psychisch, physisch stark belastende Arbeit, es ist Schichtarbeit und es ist vor allem hochflexibilisierte Arbeit mit einer völligen Entgrenzung zwischen Arbeit und Freizeit. Das Holen aus dem Frei, immer wieder einspringen und Überstunden, lange, lange Arbeitstage, das entspricht nicht dem Wert dieser Arbeit. Wir haben Interviews, also Aussagen, wir haben am Aktionstag für die Langzeitpflege am 12. Mai 15 den Pflegenden eine Stimme gegeben und das sind Zitate, vielleicht das letzte, Sie können nicht alle lesen, weil ich muss pressieren, wo es darum geht, dass es eben eigentlich das Finanzierungssystem mit den Pflegebedarfsstufen dazu führt, dass man eigentlich aus finanziellen Interessen dafür sorgen muss, dass es den Leuten schlecht geht. Spitex, das ist auch Arbeit im Minutentakt. Es ist immer noch so, dass die gemeinnützige Spitex den überwiegenden Anteil der Leistungen erbringen. Ich habe keine aktuelle Zahl, aber im 2010 waren es 90%. Es dürfte heute ein wenig weniger sein, wegen dem Vormarsch der gewinnorientierten Spitex. Aber auch die Spitex hat Normzeitenvorgaben der Krankenkassen, welche das Personal unter Zeitdruck setzen. Sie nennen das Minütele. Das heißt, man wechselt einen Verband immer mit der Stoppuhr dabei und hat auch keine Zeit für ein richtiges Gespräch. Die Spitex ist gezwungen, die verrechenbaren Stunden zu steigern auf Kosten der Beziehungs- und Betreuungsarbeit. Auch da ist das Personal demotiviert, es leidet die Qualität. Und ja, es ist immer noch so, dass die gemeinnützige Spitex, die haben sehr gute Arbeitsbedingungen, die wir erhalten wollen. Sie richten sich in der Regel nach den kantonalen öffentlich-rechtlichen Anstellungsbedingungen. Wir haben in der Romandie Gesamtarbeitsverträge auf diesem hohen Niveau. Aber der Dumpingdruck der Profitspitex ist da und wirkt. Und wir wollten zum Beispiel in Basel, hatten wir das Projekt mit der gemeinnützigen Spitex, einen Gesamtarbeitsvertrag auszuhandeln, der dann allgemein verbindlich erklärt hätte werden sollen, damit der für die ganze Branche gilt und damit man die Profitspitex zwingen kann, endlich auch gute Anstellungsbedingungen zu bieten. Leider ist es uns nicht gelungen, es führt zu weit, jetzt die Gründe dafür hier aufzuführen. Es ist klar, die zunehmende Konkurrenz durch die gewinnorientierten Betriebe mit prekärsten Arbeitsbedingungen, die ist da. Wir sind mit diesen Firmen laufend vor Gericht. Die machen, die wälzen das ganze Risiko der ja immer wieder wegsterbenden Patienten auf die Angestellten ab. Das ist Arbeit auf Abruf. Die Betreuenden dort oder Pflegenden wissen häufig nicht, wie viel Geld sie Ende Monat haben werden, ob sie ihre Lebenskosten bezahlen können. Sehr prekär, nicht mal Spesen und Wegzeiten werden entschädigt. Und Sie sehen hier einen Vergleich, der durchschnittliche Personalaufwand pro Vollzeitstelle ist fast das Doppelte bei den gemeinnützigen Spitex. Auch das eine Zahl von 2010, aber das dürfte sich nicht groß verändert haben. Und das ist nicht, weil die gemeinnützige Spitex mehr oder qualifizierteres Personal hätte, dieses Verhältnis ist ungefähr dasselbe. Es gibt die Association Spitex Privé Suisse, die lobbyiert im Bundeshaus intensiv für die Ausschreibung von Leistungsaufträgen. Sie haben mit dieser Felderstudie gezeigt, dass Wettbewerb und eben die Ausschreibungspflicht besser wäre. Wir sind natürlich nicht dieser Meinung. Die Pflege und Betreuung ist ein Service public und der Wettbewerb macht es höchstens teurer und schlechter. Wir denken, der Vorschlag des Denknetzes, die gemeinnützige Spitex auszubauen und aufzuwerten als wichtiger Teil der integrierten Versorgung, das ist das einzige Mittel, um auch in der Spitex-Branche gute Anstellungsbedingungen zu behalten und eben ein Altern in Würde zu ermöglichen. Seit der Personenfreizügigkeit im 2011 mit den osteuropäischen 8 Ländern, ich habe noch 2 Minuten, genau, gibt es die Permigration. Interaktion, Firmen wie Homestead und so weiter machen ein profitables Geschäft. Sie sehen hier, eine Betreuung kostet bei diesen Firmen zwischen 5.000 und 14.000 Franken. Die Löhne einer Betreuerin, die das immer nur jeden zweiten Monat machen kann, sind dann zwischen 1.000 und 3.000 Franken. Bezahlt sind, wenn es hochkommt, eine 42-Stunden-Woche, gearbeitet wird weit darüber hinaus, plus natürlich die Präsenzzeit. Es ist ein Leben in Abhängigkeit und Ausbeutung, das haben Sie alles gehört. Wir haben deshalb dieses Netzwerk Respekt gegründet, mit Frauen aus verschiedenen europäischen Ländern. Wir haben eine Musterklage geführt und gewonnen. Das Gericht, Zivilgericht Basel-Stadt hat gesagt, die Präsenzzeit muss auch bezahlt werden. Und unsere Kollegin Agatha kriegte eine Nachzahlung. Hier die 10 vor 10 hat das auch aufgenommen. Jetzt ist der Bundesrat bereit, diese 24-Stunden-Betreuung zu regulieren. Es gibt den Bericht von 2014 und der Bundesrat hat zwei wichtige Sachen gesagt. Dass die 24-Stunden-Betreuung ist eine sehr belastende Arbeit, die eine Person nicht allein machen kann. Und zweitens, die Präsenzzeit muss entschädigt werden. Wir fordern, dass das Arbeitsgesetz auch im Privathaushalt gilt. Das ist auch sinnvoll, weil die ILO-Konvention 189 dies eigentlich erfordert, die Gleichstellung der Angestellten im Privathaushalt mit den übrigen Angestellten eines Landes. Natürlich wäre eine korrekt bezahlte 24-Stunden-Betreuung ein teures Modell für eine kleine Minderheit mit hohen Einkommen. Wir denken, dass die integrierten Angebote der Langzeitpflege, wie wir sie hier noch diskutieren werden, die bieten auch für Care-Migrantinnen bessere Anstellungsbedingungen. Und ich fasse zusammen die Forderungen. Was braucht es für ein Altern in Würde und eben für das Personal? Es braucht, klar, das erste, mehr öffentliche Gelder für mehr Personal und mehr Zeit. Es braucht öffentlich-rechtliche Anstellungen oder Gesamtarbeitsverträge auf dem gleichen Niveau. Der VPD hat den ersten solchen Gesamtarbeitsvertrag in Bern für die Pflegeheime in Bern mit dem Verband Dedica ausgehandelt. Wir sagen, jeder öffentliche Leistungsauftrag muss geknüpft werden an diese Anstellungsbedingungen, wie wir sie oben genannt haben. Es braucht verbindliche Personalschlüssel und den geeigneten Skill- und Grade-Mix. Und es braucht unangemeldete Kontrollen zur Einhaltung des Arbeitsgesetzes und der Stellenschlüssel, wie das im Kanton Waadt praktiziert wird. Es braucht natürlich mehr Ausbildung gegen den Personalnotstand und eben die guten Anstellungsbedingungen, dass die Pflegenden überhaupt im Beruf bleiben und nicht ausscheiden wegen Krankheit und Demotivation. Ich denke, in integrierten Angeboten, wie wir sie hier diskutieren werden, auch heute Nachmittag, wären die Pflegeberufe aufgewertet und es gäbe attraktive Perspektiven mit sinnvoller statt abgewerteter Arbeit im Minutentakt. Nur so mit dem Faktor Zeit, das ist, denke ich, das Wichtigste, das hat Marie-Louise Baben auch gesagt, der Faktor Zeit, das ist das Wichtigste, um in Würde mit Gesprächen, mit wirklicher Betreuung und eben nicht nur Versorgung bezahlt zu werden. Besten Dank.
Ich habe die Referentinnen und Referenten schon vor der Tagung sehr dringlich gebeten, sich an die Zeit zu halten. Das tun sie. Ich bedanke mich herzlich dafür. Eine Minute mal überschreiten, das liegt schon drin insgesamt, aber habt ihr euch sehr an die Vorgaben gehalten. Das ist wichtig, damit wir in dieser Tagung wirklich das Gesamtbild zusammenbekommen, das wir anstreben. Also schon mal herzlichen Dank für eure Disziplin. Dann gebe ich jetzt das Wort an Adrian. Ist die Gewerkschaft UNIA, die als zweite Gewerkschaft hier im Spiel ist und sich auch für diese Anliegen engagiert. Und ist jetzt aber gleich in einem Wechsel, in eine andere berufliche Situation. Vielleicht sagst du noch ein Wort dazu.
Genau. Kannst du vielleicht noch? Das blödet mich ein bisschen. Ich habe auch eine ganz tolle Präsentation gemacht. Dann hat mich Beat darauf aufmerksam gemacht, pass auf, du und Marianne, ihr denkt sehr ähnlich. Ich werde euch ganz oft wiederholen. Da habe ich gedacht, okay, ich mache es wie ganz früher, nur mit meinem Buch und versuche mich nicht zu viel zu wiederholen. Vielleicht ganz kurz. Ich bin Adrian Dorci. Ich arbeite als zuständige Nationalseniorenbetreuung bei der UNIA. Da läuft meine Stoppuhr. Jetzt bin ich froh, muss ich sie selbst nicht mehr starten. Ihr müsst das ja bei eurem Beruf leider viel zu oft. Ich bin gleichzeitig im Moment Direktor von Unicare bei UniGlobal Union. Das ist der internationale Dachverband der Privatpflegegewerkschaften. Spannend ist, es ist einer der wenigen internationalen Dachverbände, wo man mehr Mitglieder in Lateinamerika hat als in Europa. Das ist Gott sei Dank auch noch gut so, weil in Europa ist immer noch weniger von der Pflege privatisiert, als man es in Lateinamerika sieht. Einfach, was man auch sieht, im internationalen Kontext, die Kämpfe, die wir hier führen, sind nicht isoliert zu betrachten. Beispielsweise, die WHO hat dieses Jahr eine Strategie veröffentlicht. Arbeitskräfte 2030. Wie lösen wir das Problem, dass es zu wenig Pflegekräfte gibt? Man macht sich also auch von Genf aus international Gedanken. Die Internationale Arbeitsorganisation hat letzte Woche eine Studie veröffentlicht. Sie hat gesagt, wenn wir den Pflegekräftemangel nicht beheben, wird es zu neuen Problemen führen. Wer macht dann die unbezahlte Care-Arbeit, wenn es nicht mehr gemacht werden kann von Pflegekräften? Aber beginnen wir doch auch an einem anderen Ort. Man spricht immer von diesem Personalmangel. In der Schweiz verlassen 45,9% der Pflegekräfte ihren Job. Die Hochschule für angewandte Wissenschaften hat bei einer Studie herausgefunden, dass über 50% der jungen Pflegefachkräfte angeben, wir verlassen diesen Beruf wahrscheinlich in 10 Jahren, wenn es nicht zu besseren Arbeitsbedingungen kommt. Jetzt, was versteht man unter Arbeitsbedingungen? Klar, es gibt den Klassiker, den Lohn. Aber wir müssen diesen Begriff weiterfassen. Das bedeutet Vereinbarkeit von Familie und Beruf / Privatleben. Das muss besser geregelt werden. Marianne hat es vorhin gesagt, man wird die ganze Zeit aus dem Frei abgerufen. Neu in Mode ist das Schichtsystem, wie man es eigentlich die Zimmerstunden kennt aus dem Gastgewerbe. Man gibt es am meisten Arbeit, in der Regel am Morgen, man schickt die Leute nach Hause und holt sie am Abend wieder. Mein iPhone, das ich oft vergesse, das wird immer schneller. Also nicht das direkt, aber ich kriege jedes Jahr, wenn ich zum Händler gehe, ein schnelleres. Das ist eben diese Produktivitätssteigerung. Die gleiche Steigerung werden wir in der Pflege nicht hinbringen. Wir arbeiten mit Menschen. Menschen kann man auch nicht standardisieren, wie es international im Moment im Trend ist, wie es die EU macht, wie es die Schweiz macht, wie es zum Beispiel beim RAI-System, beim BESA gemacht wird. Man macht es trotzdem. Das heißt, das ist eben dieses Minütelen. 7 Minuten für die Stützstrümpfe, so viel und so viele Minuten für das Duschen. Ja, man kann schon schneller duschen. Ich schlage dann immer vor, man nimmt doch einen Gartenschlauch und spritzt einfach alle ab. Erinnert mich dann aber an gewisse Szenen, die ich in Gefängnisfilmen gesehen habe. Und nicht mehr an eine ganzheitliche Pflege. Der Wunsch des Pflegepersonals, und hier meine ich von der Pflegekraft bis zur Care-Migrantin, ist doch, dass man die bestmögliche Pflege anbieten kann für die Person, mit der man zusammenarbeitet. Und wenn ich von Pflege spreche, und hier ist für uns ein großer Mangel für die Zukunft der Langzeitpflege, es darf nicht mehr nur von medizinaltechnischen Einzelhandlungen gesprochen werden, wenn man von Pflege spricht, sondern Pflege und Betreuung gehören zusammen. Man muss es doch sagen, Was ist das für eine Pflege, wenn man nicht mehr mit den Menschen sprechen kann? Und ja, es wird teurer, eine Pflegefachkraft spricht mit den Menschen. Sie erkennt, wie sie sich entwickeln. Man merkt, wenn sich Veränderungen ist. Das ist doch die beste Prävention, wenn man die Menschen kennt, mit ihnen arbeiten kann. Und das ist auch das, wo wir Angst haben, wo wir immer mehr Rückmeldungen kriegen. Mir hat eine Pflegefachkraft, 60-jährig, hat mir erzählt, schau, Adi, ich habe diesen Beruf gewählt, weil ich den Menschen helfen will. Ja, ich bin ein Gutmensch. Heute bin ich 70% meiner Zeit im Büro und muss Administrationsarbeiten für die Krankenkasse machen. Ich habe doch kein KV gemacht. Ich weiß. Und deshalb bist du aber wirklich bei einer Gewerkschaft oder beim SPK, weil wir das ja ändern wollen. Es darf doch auch nicht sein, diese Hierarchisierung eben, die da ist. Wisst ihr, was mich das als Unia-Gewerkschafter erinnert? An schlechte Fabriken. Es wird definiert, die Person, die eine Assistenzausbildung hat, macht diesen und diesen Handgriff. Die Person mit der nächsten Ausbildung, die ein bisschen mehr machen kann, darf das machen. Und die dritte Person, die Pflegefachkraft, die übernimmt dann die Aufsicht. Sie ist dann eben die Gefängniswärterin. Finde ich ein bisschen schwierig. Ich weiß, auch hier ist es überspitzt. Aber ganzheitlich muss es sein. Die Pflege, der Pflegebegriff, aber auch die Medizin, auch die medizinischen, betreuerischen Handlungen. Jetzt muss ich wieder ins schlaue Buch schauen. Genau, die falschen Anreize, wir haben es gehört. Dank den Pflegestufen, eben vielleicht ganz kurz für die Nicht-Pflegefachkräfte, die hier sind. Man wird ja in einem Assessment eingeteilt in eine Pflegestufe. Pro Pflegestufe erhalte ich dann zwischen 20 Minuten Pflege, davon geht die halbe Zeit in der Regel noch für Administration drauf. Wusstet ihr, dass es für ein Heim rentabler ist, wenn die Person im Rollstuhl sitzt und sie nicht, vielleicht weil es 22 Minuten dauert, selbst mobilisiert wird? Das ist doch ein total falscher Anreiz. Das darf doch nicht sein. Und das Beste, dafür zahlen die Patientinnen und Patienten, die betreuten Personen, die Bewohnenden, das meiste auch noch selbst aus dem eigenen Sack. Also, hey, was ist das für ein System? Aber ja, wir müssen noch etwas weiteres bedenken. Das ist entscheidend, wenn wir über das Geld sprechen, das definiert wird, welcher Teil geht zum Personal, wie viel Personal wird angestellt. Wieso sage ich das? Und es braucht auch eine Umverteilung unterhalb der Heime. Wusstet ihr, dass pro Person, die bei einem Senevita-Heim da ist, ein Reingewinn von rund 190 Euro am Tag gemacht wird? Orpea, das ist der, so heißt Senevita weltweit, hat einen EBIT da, das heißt Gewinn vor Gewinn und Steuern, von über 34%. Das ist die Pflege. Hier braucht es doch eine gewisse Regularisierung. Es kann doch nicht sein, dass einzelne Heime Geld machen wie blöd auf Kosten des Personals und der Pflegequalität und ich jeden Tag Menschen sehen muss, Pflegefachkräfte, die fast durchdrehen. Die fast durchdrehen, weil sie das Beste geben müssen, weil sie es wollen für die Menschen. Und dann kein Geld da ist. Es braucht eine Umverteilung innerhalb des Systems und es braucht klare Regulierungen. Es braucht Gesamtarbeitsverträge, wie in der Romandie es teilweise der Fall ist, wie wir es im Kanton Watt haben, wo es auch Mindestlöhne gibt, die es sonst schweizweit leider selten gibt, in der Deutschland auch gar nirgendwo bei den Pflegeheimen. Es braucht Vorgaben. Es kann doch nicht sein, dass in einem Kanton Luzern es eigentlich keine Pflegefachkräfte in den Pflegeheimen braucht, gemäß regulatorischen Grundbedingungen. Das ist einfach gegen den gesunden Menschenverstand und da bin ich sicher, da ist das BAG einig, das kann doch nicht sein, es braucht doch schweizweit gute Pflegebedingungen. Ich habe noch genau eine Minute, deshalb. Das System muss ändern, wir brauchen eine gesamtheitliche Sicht. Pflege und Betreuung gehören zusammen. Gute Arbeitsbedingungen, inklusive der Zeit, braucht es. Vielleicht gehen dann nicht mehr 45,9% der Pflegefachkräfte und wir müssen weniger abwandern. Noch ein ganz kurzer Werbespot. Auch international wird etwas gemacht. Mein Kollege Adam Rogaleski ist Mitglied des Europäischen Ausschusses für Wirtschaft und Soziales für die polnischen Gewerkschaften. Ende September wird dort eine Resolution für Care-Arbeiterinnen verabschiedet, weil es ist ein weltweites Problem. Hier muss sich die Schweiz auch organisieren. So wie es der VKD macht, ist es eben wichtig, oder wie es die UNIA macht, dass wir auch die Care-Migrantinnen organisieren, wie wir es erst letztlich hatten, zum Beispiel die UNIA im Tessin mit über 100 24-Stunden-Betreuerinnen, Diskussionen führen, kämpfen, gemeinsam das machen und verbessern. Und in dem Sinn möchte ich gerne mit einem Zitat einer meiner Pflegekräfte aufhören, nämlich: Man kann keine Wärme mehr geben, wenn man selbst ausgebrannt ist. Und dagegen, denken wir, müssen wir kämpfen für eine ganzheitliche Pflege, die allen nützt, den Personen, die die Pflege brauchen, aber auch den Pflegenden. Und das ist unsere Vision einer Langzeitpflege in der Zukunft. Herzlichen Dank.
Besten Dank, Adrian Durci. Dann schließen wir den Reigen mit der letzten Vertreterin von Seiten des Personals, Sophie Leh vom Schweizerischen Pflegeverband, also vom qualifizierten Pflegepersonal. Ich übergebe dir das Wort. Ah, du hast. Und das ist jetzt das erste Referat auf Französisch. Das kommt so. Quand même un peu l'illusion d'être une conférence vraiment nationale. Mais quand même, il y a quelques personnes qui sont de la Suisse française.
Quand même.
Voilà.
Ok, merci. Mesdames et messieurs, merci pour avoir l'occasion de pouvoir prendre la parole comme association suisse des soins infirmiers. C'est pas forcément évident à la fin de cette matinée, après mes deux collègues qui ont représenté les syndicats. Pour ma part, j'ai envie peut-être de un petit peu plus aller dans ce qui est le cœur du travail dans les soins de longue durée, qui est aussi ce que nous portons depuis de nombreuses années au sein de l'ASI. Un peu comme ça pour faire un bref retour sur l'association suisse, dire que nous avons essayé de porter ces dernières années quelque chose qui était une initiative parlementaire pour l'autonomie des soins infirmiers, qui était en fait tout à fait, je pense, dans ce qui est aujourd'hui les propos tenus, c'est-à-dire la place des soins infirmiers, le travail, la qualité des soins, l'autonomie, mais aussi quelque chose qui est de l'ordre des économies ou en tout cas d'être concurrentiel au niveau de la facturation et des coûts des soins. Et puis cette initiative parlementaire, elle n'a pas abouti pour différentes raisons. Nous avons le projet, je vous le dis aujourd'hui, parce que c'est quelque chose d'important pour nous, c'est de proposer une initiative populaire qui va venir dans le courant de l'automne et nous aurons besoin du soutien de tous et de tous. Mais pour dire aujourd'hui le propos par rapport à l'ASI, c'est que les soins infirmiers, c'est vraiment le cœur de tout ce qui est les soins de longue durée. Je pense qu'en termes de la position infirmière dans les staffs de soins, dans le skill and joint mix, au sein de la qualité des soins, on a vraiment une contribution unique par rapport aux soins de santé. Je vous ai juste mis, alors en français malheureusement, ce qui est un des fondements des soins infirmiers qui est dans les perspectives 2020 de l'association, qui est que les soins infirmiers contribuent au développement et au maintien de la santé, ainsi qu'à la prévention des risques, qu'ils soutiennent les personnes durant leur traitement et les aident à faire face aux effets des maladies et des thérapies relatives, dans le but d'atteindre les meilleurs résultats possibles dans les traitements et les soins, et de maintenir la qualité de la vie la meilleure possible à toutes les périodes de la vie et jusqu'à la mort. Ça, c'est notre travail au quotidien. Et ça inclut, alors j'ai un peu ôté une partie, mais j'ai surtout insisté sur le fait que ça inclut dans un continuum des activités de maintien et de promotion de la santé, dans des aspects de prévention aussi, lors de la préparation à la naissance, parce que nous, ben, je représente toutes les sphères des activités infirmières, mais de la naissance à l'accouchement, en situation de maladie aiguë, convalescence, réadaptation, mais aussi dans les soins de longue durée et dans les soins palliatifs. Donc vraiment cette contribution des soins infirmiers avec toutes les compétences relatives sont importantes. Qualité des soins, et mon propos sera centré principalement sur qualité des soins et ski and dread mix, de manière aussi à peut-être moins redonder avec mes collègues qui ont présenté avant. La qualité des soins dans les soins de longue durée, on l'a vu au long des présentations de ce matin, combien elle est importante, on le verra encore cet après-midi. Sur quoi repose-t-elle, cette qualité des soins? Pour, en tout cas, l'association suisse, elle repose sur la formation du personnel infirmier tout au long de la vie, depuis la formation de base dans les soins, jusque dans les formations continues et jusqu'à l'arrêt de l'activité professionnelle, mais aussi la formation des soignants. Si on est dans des compositions d'équipe, nous devons, les soins infirmiers, les infirmiers et les infirmières, déléguer des activités à d'autres professionnels du domaine des soins. Et donc, nous devons aussi veiller à ce que les personnes à qui nous déléguons aient les compétences et les connaissances et une formation qui soit de qualité. La qualité des soins repose aussi sur le développement des compétences, sur la qualité des prestations et des soins et sur des conditions favorables à l'exercice de la profession. Conditions favorables à l'exercice de la profession, mes collègues précédemment en ont beaucoup parlé. Je pense qu'un des points importants, c'est l'attractivité professionnelle, l'attractivité dans les soins longue durée. Et j'ai ici une des représentantes de l'association spécialisée de l'Asie des soins longue durée, qui est la présidente et que je salue, avec qui nous avons pu beaucoup discuter sur les conditions favorables à l'exercice de la profession dans les soins longue durée, qui est de comment attirer le personnel infirmier diplômé dans ces secteurs-là, comment les garder, comment rendre attractif en fait le travail dans les soins longue durée. Et c'est l'attractivité, elle ne doit être pas parce qu'on vient travailler dans les soins longue durée parce qu'on a peut-être une certaine expérience professionnelle, alors ça c'est très bien et il faut les garder ces personnes-là et éviter qu'elles se fatiguent, mais il faut aussi promouvoir l'arrivée des jeunes infirmiers qui finissent leurs écoles et qui viennent travailler dans les soins longue durée parce qu'effectivement la complexité des soins, mais aussi tout ce qui est de l'attractivité du soin et du développement des compétences des infirmiers est possible dans les soins longue durée. La recherche en termes de qualité des soins et de manière générale, mais aussi très axée sur les soins longue durée, montre que plus les infirmiers et les infirmières sont formés, plus ils sont en nombre suffisant dans les équipes, plus la qualité des soins augmente et devient aussi concurrentielle économiquement. Et ça, c'est un point important. C'est-à-dire que ce n'est pas parce que les gens sont plus formés ou qu'il y a plus d'infirmiers que ça va coûter plus cher. Bien au contraire, les risques sont diminués, la mortalité est diminuée aussi et les risques de péjoration dans les situations des clients ou des patients sont diminués, ce qui fait que d'un point de vue économique, on a aussi un retour sur l'investissement par rapport au nombre de personnels infirmiers diplômés. Ce qu'il est de dread mix dans les soins de longue durée. Défi qualitatif et quantitatif, les deux, pour l'avenir, par rapport aux soins longue durée. On le voit, qualitatif, c'est le nombre d'infirmiers diplômés par équipe. Alors, mes collègues des syndicats en ont parlé tout à l'heure. Je ne vais pas revenir dessus, parce que c'est important en termes quantitatifs qu'il y ait assez d'infirmiers et qu'ils puissent avoir le leadership par rapport aux soins et qu'ils puissent coordonner l'organisation des soins dans l'interpluridisciplinarité. Et ça, c'est vraiment important. Qualitatif, parce que plus on forme bien les infirmiers diplômés, plus on forme bien les professionnels de la santé, plus on ouvre des perspectives de formation, plus on rend attractif la profession et plus nous allons garder les personnes dans les lieux dans lesquels ils travaillent. Donc des mix de qualifications différentes dans les équipes de soins, parce qu'il faut pouvoir répondre à des soins qui se complexifient, il faut des personnes qui soient, si on est dans les soins infirmiers, et dans des équipes, dans des skill and joint mix au niveau par exemple des équipes de soins infirmiers, il est important de pouvoir avoir des personnes qui aient des qualifications sur un plan de soins somatiques, sur un plan de soins psychiatriques par rapport aux soins longue durée par exemple, des personnes formées dans les soins palliatifs, des personnes formées... ça va, je respecte.
Ouais.
Des personnes formées avec des qualifications différentes pour répondre à la complexité en fait, des soins et des pathologies présentées par les clients, mais aussi des mix de qualifications au niveau, par exemple, des assistants en soins et santé communautaire pour faire une autre partie des soins. Et les infirmiers en nombre suffisant qui sont bien formés, mobilisant des réponses compétentes aux besoins des patients et de leurs proches. Tout ça dans un système de santé en évolution, parce que c'est vrai que les choses, elles évoluent, les pathologies, les polymorbidités sont présentes dans les soins longue durée, et que pour ce faire, pour avoir une réponse qui soit vraiment de qualité et qui soit compétente et qui soit aussi adaptée aux besoins, et finalement, d'un point de vue éthique aussi, un respect culturel des personnes que l'on soigne, nous devons avoir des personnes bien formées et diplômées. Une amélioration, ce qui est un jeune mix dans les soins de longue durée, une amélioration de la qualité des soins par le développement du leadership infirmier dans les axes de coordination, responsabilité, connaissance et expertise, très clairement. C'est aussi ce premier point de développement du leadership infirmier, c'est aussi un aspect important pour rendre attractifs les soins de longue durée pour les jeunes infirmiers, mais aussi de pouvoir garder les infirmiers plus... qui ont des connaissances plus importantes, qui sont des personnes avec une expertise de longue durée, qu'elles puissent rester sans être forcément, sans forcément s'épuiser. Renforcement des compétences, interdisciplinarité et puis l'élargissement de l'éventail des prestations offertes aux patients et aux familles avec un skill and joint mix qui sera adapté. Alors voilà, ils s'orientent avant tout ce qui est mis en fonction, et ça c'est dans l'axe plus théorique, en fonction de la sécurité des patients, de la qualité des soins et non des réflexions économiques. Et ça c'est un point important, c'est-à-dire que l'axe pour faire des compositions d'équipe, c'est sécurité et qualité. Et puis que ces aspects-là de qualité des soins, sécurité des patients et satisfaction des employés, quel qu'il soit, devrait être dans le domaine alors des soins à longue durée, mais aussi de l'ensemble des soins, évalués régulièrement. Un petit point comme ça, et ça sera ma conclusion, pour faire face au vieillissement de la population et à l'augmentation des maladies chroniques et des polymorbidités, le système de santé aura à l'avenir encore plus besoin des compétences et des connaissances infirmières, parce que les soins infirmiers contribuent de manière déterminante à la meilleure qualité de vie possible des patients, tout en intégrant leur environnement social. Et ils contribuent, et ça c'est une affirmation, à la stabilité du système de santé, permettant de coordonner les prestations de soins, de veiller à une collaboration efficiente entre les différents professionnels et d'éviter des complications qui s'avèrent souvent très coûteuses. Voilà, en vous remerciant.
Merci.